Ich lese das hohepriesterliche Gebet. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast.
Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr nicht einschlafen würdet. Ich habe aber auch immer so ein bisschen vorgesorgt. Meine Predigten sind in der Regel nicht so lang und in der Zeit kommt man normalerweise nicht in den Tiefschlaf. Aber schauen wir mal. Ich habe es ja lange nicht wahrhaben wollen. Immer habe ich geglaubt, dass ich gut organisiert bin und dass ich die Dinge irgendwie einigermaßen im Griff habe. Aber ich habe mich völlig überschätzt. Ich habe meine Listen und ich schreibe immer alles auf, sodass ich nichts vergesse und immer einen Überblick habe. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, ich habe die Dinge nicht so im Griff, wie ich immer dachte. Und ich bekenne es jetzt öffentlich, ich bin Aufschieber. Ich schiebe ständig Dinge auf. Ach nee, ist auch eine unangenehme Aufgabe. Und ich bin gerade so müde, vielleicht erstmal ein Päuschen machen, muss ja nicht gleich heute sein. Vielleicht sollte ich noch auf einen günstigeren Augenblick warten. Ich schreibe es erstmal auf meine Liste. Manche sagen statt aufschieben Prokrastination. Klingt wichtiger und klingt fast so wie ein medizinischer Befund, für den man auch irgendwie nichts kann. Und was ich besonders gerne aufschiebe, kennt ihr vielleicht auch, sind unangenehme Themen. Und ein ganz besonders unangenehmes Thema ist, sich mit seinem eigenen Ende zu befassen. Und wenn ich so zurückgucke, da habe ich jetzt fast 40 Jahre irgendwelchen Kram zusammengekauft und der verstopft jetzt unsere Regale und Räume und Keller. Und der ganze Papierkram, wichtige Dokumente und Dateien auf Festplatten und USB-Sticks und CD-ROMs und DVDs. Und mich gruselt das total, wenn ich daran denke, dass vielleicht eines Tages meine Kinder sich durch dieses ganze Chaos durcharbeiten müssen, wenn ich nicht mehr da bin. Aber zum Glück gibt es die große Vorsorgefibel, habe ich mir irgendwann mal gekauft. Und wenn man dann übers Inhaltsverzeichnis fließt, dann sieht man, was einen da so alles erwartet. Also Dinge ordnen und ausmisten, Testament machen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Verträge, Online-Konten, Zugangsinformationen, Verbindlichkeiten, Versicherungen, Mitgliedschaften, Wartungsverträge, Daueraufträge und die Liste ist noch nicht mal zu Ende. Es fühlt sich irgendwie gut an, dieses Buch zu kaufen, so als hätte man das Thema schon mal so ein bisschen im Griff, aber es steht bei mir immer noch im Regal. Wenn ich in der Bibel nichts überlesen habe, dann hat Jesus kein Problem gehabt mit zu viel materiellem Besitz. Aber er hatte Verantwortung für Menschen, und zwar für ganz viele Menschen. Und als er diese Worte betete, die Regina uns vorhin vorgelesen hat, da war er an einem Punkt, da gab es nichts mehr aufzuschieben. Der Tag war da, die Stunde war da, heißt es. Das, was wir als das Abendmahl kennen, das lag hinter ihnen, also hinter Jesus und seinen Jüngern. Und er hatte ihnen schon all diese schlechten Nachrichten überbracht, ohne auf einen noch günstigeren Augenblick zu warten. Und er hatte ihnen das wiederholt überbracht, sodass sie, die Jünger, eine Chance hatten, diese schrecklichen und auch unverständlichen Neuigkeiten irgendwie in ihre Gedankenwelt einsickern zu lassen. Und zwar die Nachricht, dass Jesus leiden würde, dass er sterben würde und dass die Welt sie nicht mit offenen Armen empfangen würde. Im Gegenteil, dass auf sie Hass und Verfolgung wartet. Und diese Ereignisse, die stehen jetzt unmittelbar bevor. Und Jesus geht es nur noch um das eine, dass seine Mission, seine Zukunft bei Gott, die Menschen, die an ihn glauben, ihm vertrauen, dass er die in guten Händen weiß. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach. Jesus betet für sich selbst, er betet für seine Jünger. Und wenn man das Kapitel zu Ende liest, dann wird klar, er betet für alle Menschen, die an ihn glauben und damit auch für uns. Und es wird uns nicht nur überliefert, was er betet, sondern auch, wie er betet. Seine Gebetshaltung, die so ganz anders ist als das, was man uns in der Regel beigebracht hat. Die ist nach oben gerichtet, zum Himmel, zu Gott. Er blickt nach oben. Es wird nicht gesagt, dass er die Hände hebt, aber im Blick auf andere biblische Texte ist vielleicht gar nicht unwahrscheinlich. Interessant, Jesus redet von sich in der dritten Person. Für manche Gelehrte Anlass für wilde Spekulationen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, sagt er. Und an anderer Stelle, auf dass er ihnen, also allen Menschen, die an ihn glauben, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und quasi in so einem Nebensatz erfahren wir, was das ewige Leben ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ewiges Leben meint nicht nur irgendwas, was niemals aufhört, was unendlich ist, sondern es meint Gott erkennen, seine Gegenwart begreifen, verinnerlichen. Und damit ist es eben etwas, was nicht erst eines fernen Tages oder vielleicht nicht mehr so fernen Tages passiert, sondern etwas, das heute und jetzt und hier schon geschehen kann. Verherrliche deinen Sohn, sagt Jesus. Und dieses Wort verherrlichen kommt in diesem kurzen Abschnitt gleich viermal vor. Verherrlichen klingt für meine Ohren zumindest ziemlich altmodisch. Und noch dazu irgendwie negativ besetzt. Gewalt verherrlichen, Krieg verherrlichen. Und andere Bibelübersetzungen lösen das anders, indem sie sagen, lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden. Also zum Beispiel jetzt aus der Hoffnung für alle. Aber Herrlichkeit, ist das wirklich einfacher? Und ist dieses Wort herrlich nicht einfach auch schon so ein bisschen plattgetreten? Herrliche Aussicht? Herrliches Herforder? Nach einem griechischen Wörterbuch steht also in dem ursprünglichen Text für dieses Verb verherrlichen sowas wie jemanden oder etwas rühmen, ehren, loben. Sichtbar zu machen, dass etwas oder jemand wunderbar ist und prächtig und groß. Und das ist es, was Jesus sagt, was er möchte von Gott, dass Gott ihn ja, groß und wunderbar sichtbar macht. Verherrliche deinen Sohn, auf dass er dich verherrliche. Er sagt es sogar zweimal. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir. Zweimal sagt er das. Klingt das nicht seltsam? Geht es Jesus da um sich selbst? Derselbe Jesus, von dem es heißt, dass er sich selbst da hingegeben hat für uns? Regina hat es vorgelesen als Überschrift, das hohe priesterliche Gebet. Das ist interessanterweise nur die Lutherbibel, die das so schreibt. ein Hohepriester tritt für andere ein und nicht in erster Linie für sich selbst. Und deswegen finde ich es ein bisschen problematisch, dass wir diesen vorgeschlagenen Text für heute an dieser Stelle enden lassen. Ich möchte da einfach das ganze Kapitel mit in den Blick nehmen. Denn Eintreten für seine Jünger, das ist das, was Jesus schon die ganze Zeit tut. Wenn wir zurückblättern bis zum Kapitel 13, er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat mit ihnen das Passamahl gefeiert, was im Johannesevangelium so ein bisschen anders daherkommt, dieses Abendmahl, als wir es von den übrigen Evangelien kennen. Er hat ihnen ganz viel beigebracht, er hat ihnen Mut gemacht, er hat sie vorbereitet auf das, was sie erwarten wird. Und in diesem großen Gebet, was wir da im 17. Kapitel lesen, fasst er seine Anliegen zusammen und er betet, dass sie und die Menschen, die an ihn glauben, nicht dem Hass der Welt zum Opfer fallen, dass sie heilig und rein sind, dass Einheit herrscht unter ihnen und dass auf diese Weise die Welt erfährt, dass Gott sie lieb hat. Nicht nur diese Menschen, sondern jeden, der sich an Gott hält. Ein großes Gebet, bewegendes Gebet auch. Aber mir drängt sich die Frage auf, was ist denn draus geworden? Ist das Wirklichkeit geworden? Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann liest man sehr bald, dass an welcher großen Einheit und Einigkeit die ersten Christen lebten, und zwar so sehr, dass die Menschen um sie herum ganz beeindruckt waren. Aber es hat nicht lange gedauert, da hat die Nachfolger von Jesus, dieser Hass der Welt, den Jesus angekündigt hat, mit voller Wucht getroffen. Und viele haben ihr Vertrauen in Jesus mit ihrem Leben bezahlt. Und auch Einigkeit war nichts von großer Dauer. Auch schon in der Apostelgeschichte lesen wir ja von dem Streit zwischen Petrus und Paulus, der sich daraus ergab, dass eben jetzt in den Gemeinden Menschen aufeinandertrafen, die einen jüdischen Hintergrund hatten oder auch keinen jüdischen Hintergrund. Und blättert mal durch die Paulusbriefe, wie sehr Paulus gegen anschreibt, gegen Uneinigkeit und Streit. Und ja, ich wiederhole mich gerne nochmal, man schätzt die Zahl der heutigen christlichen Benennungen auf 30.000 bis 40.000 weltweit. Und das ist keine besonders große Einigkeit, oder? Jesus betet auch für Reinheit und Heiligkeit. Und ja, in trauriger Regelmäßigkeit hören wir dann wieder von irgendwelchen Skandalen. Und es ist einfach nicht tot zu kriegen, auch nicht unter den Gläubigen, diese Gier nach Macht, nach Geld und nach Sex. Und manchmal nicht mal nach der legalen Sorte. Damit die Welt sieht, dass du sie liebst, sagt Jesus. Aber wenn man sich diese negativen Schlagzeilen anguckt und die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den großen Kirchen, dann scheint die Welt nicht so besonders beeindruckt zu sein von dem, was sie sieht. Aber die Botschaft von Jesus berührt bis heute und verändert Menschen. Über zwei Jahrtausende nach Jesus. Und sie hat alle Versuche überlebt, sie zu bekämpfen, sie auszulöschen. Vom Reich der Cäsaren bis zum Reich der Mitte, China. Niemand hat es geschafft. Sie lebt, diese Botschaft. Wenn auch zu dem Preis, dem hohen Preis von viel Blut, Schweiß und Tränen der Gläubigen. Aber sie ist da, trotz aller Widerstände, trotz aller Gewalt und vielleicht muss man auch manchmal sagen, trotz Kirche. Und immer wieder gibt es Menschen, die sie mit Haut und Haar Gott verschreiben, seiner Geschichte mit den Menschen, sein Reich mitbauen und Menschen mit dieser Liebe Gottes berühren und was verändern. Habe ich selber bei mir erlebt, vielleicht nicht so dramatisch. Es gibt andere Geschichten, die ich gehört habe, von Menschen, gewohnheitsmäßigen Kriminellen, die plötzlich von einem Tag auf den anderen ihr Leben umkehren und ganz andere Menschen werden und Heilung und große Dinge von ihnen ausgehen. Und was die Einheit betrifft, vielleicht gerade in den letzten Jahrzehnten gab es ja so Bestrebungen, wo es früher noch strikte Trennungen gab zwischen evangelisch und katholisch und wehe, man wollte sich da irgendwie mischen. Man versucht zu gucken, was eint uns und nicht, was trennt uns. Da passiert was. Und schließlich, wir sind alle wahnsinnig mobil geworden, also bis vor 2 Jahren waren wir sehr mobil und haben dadurch das Wort Gottes in alle Welt getragen, in viele, viele Sprachen übersetzt und die neuen Medien sind da, das Netz ist da und die Botschaft von Jesus kann auf so vielfältige Weise zu den Menschen gebracht werden, ist auch da gelandet. Man muss nicht mal mehr lesen können, um sie zu verstehen. Also je weiter wir den Blick öffnen und so diese großen Linien, diese Zeitlinien in den Griff nehmen, der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, umso mehr sehen wir, dass Gottes Werk immer noch lebt, sein Reich weiter gebaut wird, trotz aller negativen Schlagzeilen. Aber was fangen wir denn jetzt mit diesem Gebet an? Er steht für einen Abschied. Aber es ist nicht so eine Abschiedsrede, wie man manchmal kennt, wo dann da alle mit Pipi in den Augen umherstehen und sich dann gerne dran zurückerinnern, um einen Menschen nicht zu vergessen. Es ist ein Abschied, aber es ist auch nicht wirklich ein Abschied. Und damit ist dieses Gebet auch kein letzter Wille und kein letztes Vermächtnis. Jesus bittet Gott um die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, ehe die Welt war. Und auch auf die Gefahr hin, einen Knoten im Kopf zu kriegen. Es ist ja gerade dieser Johannes, der uns diesen Text schreibt, der von Anfang an seines Evangeliums uns diese Dimension aufspannt, diese unbegreifliche, unverständliche Dimension der Beziehung zwischen Gott und Jesus. Und das macht er vom ersten Vers an. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und er erklärt uns kurz darauf, dass dieses Wort von Anfang an bei Gott war, nichts anderes und niemand anderes war als Jesus. Und gerade beim Glaubensbekenntnis, da haben wir behauptet, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und das tun wir deswegen, weil, und da nenne ich nur ein Beispiel von vielen, Paulus zum Beispiel im Römerbrief geschrieben hat, wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Also wenn nun Jesus von Anfang an, wie Johannes sagt, bevor die Welt geschaffen worden ist, bei Gott war und er jetzt wieder auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt, dann ist dieses Gebet keine Bitte, die Gott halt erfüllt oder nicht, sondern es wird zum Ausdruck von Gottes Willen selbst. Er wird machen, dass das Wirklichkeit wird. Es ist sein Wille. Also da ist ein Kopfweh garantiert, wenn man das verstehen will. Und vielleicht sollten wir das auch nicht versuchen zu verstehen. Aber auf die Frage hin, was machen wir denn jetzt mit dem Text, würde ich vorschlagen, dass wir das zu unserer Vorsorgefibel machen. Und zwar Vorsorge für die Tage, an denen uns der kalte Wind der Realität ins Gesicht bläst. So wie den Jüngern in dem Moment, als Jesus das betet. Die Tage, wo wir Angst und Sorge haben, wo es schlimme Ereignisse, schlimme Nachrichten gibt, wenn uns unsere Begrenztheit klar wird. Und wenn Jesus sich so weit weg anfühlt, als wäre er nichts als eine naive Einbildung. Und dann können wir uns diesen Worten aussetzen, indem wir sie lesen, wiederlesen, sie verinnerlichen und Gott darum bitten, dass diese Worte tief in unser Herz einsinken und ein Teil werden von unserem tiefsten Inneren, was dann etwas macht, was uns eine fröhliche Zuversicht schenkt und gerne auch eine etwas trotzige Zuversicht, dass die Traurigkeit des Augenblicks nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gottes Wort, Gottes Wille das letzte Wort hat. Und dann mag Gott schenken, dass diese Worte in uns bewirken, dass dieses Gebet von Jesus Wirklichkeit wird in uns, um uns herum, Menschen berührt, die dann staunen, wie groß die Liebe ist, die wir für sie haben, die wir für Gott haben und zu allen Menschen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.